Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer Sonderfolge. Wie übt eigentlich? Können Sportlerinnen und Sportler von Musikerinnen und Musikern lernen? Oder umgekehrt? Und falls ja, was könnte das sein? Gerade im Sport sind effektive und moderne Trainingsmethoden sowie Techniken zur mentalen Gesundheit und dem mentalen Training längst angekommen. Ein schönes Beispiel, wie verankert das Thema mentale Gesundheit beispielsweise ist, war für mich die Doku Heimvorteil mit Tommy Schmidt, die jüngst im ZDF lief. Alle drei Profifußballer sprachen offen und selbstverständlich über das Thema mentale Gesundheit. In der letzten Folge Wie übt eigentlich durfte ich Sebastian Scholz, Professor für Musizierendengesundheit in Lübeck, nach Tipps für Musikerinnen und Musiker in diesem Bereich befragen. Und auch wenn mentales Üben und mentales Training in der Musik schon lange bekannt sind, finden sie nur schwer flächendeckend Einzug. Da kann der Sport Vorbild sein. Wir haben uns daher in dieser Folge angeschaut, wie ein Übertrag von Trainingsplänen und Strukturen aus dem Sport gelingen kann und was es dabei zu beachten gilt. Wie selbstbestimmt sind solche Pläne? Gemeinsam mit dem NMZ-Podcast Laut und Leise haben wir uns drei ExpertInnen zu diesem Thema eingeladen. Kim Bui, ehemalige Profiturnerin, Tanja Becker-Bender, Professorin für Violine in Hamburg, sowie Hauge Sievertsen, Sportpsychologe und Cellist. Heute gibt's gleich eine Premiere in doppelter Hinsicht. Ich bin zum ersten Mal nicht zu zweit in meinem Podcast, sondern zu dritt. Und zum ersten Mal in der Podcast-Geschichte gibt's auch eine echte Doppelfolge gleich, in der wir uns dem Thema Sport und Musik und Gemeinsamkeiten gewidmet haben. Vielleicht zuerst mal zu meinen beiden Gästen heute. Ich bin mit den beiden Podcastern des NMZ-Podcasts Laut und Leise, Valeska und Mattes, heute hier. Servus, ihr beiden.
Moin.
Hallo.
Habt ihr Lust, euch ganz kurz vorzustellen?
Ja, wir sind, wie gesagt, vom Podcast Laut und Leise, dem Podcast der Neuen Musikzeitung, und wir veröffentlichen jeden Monat einen Podcast zum aktuellen Dossierthema der Neuen Musikzeitung. Und dieses Mal ist das eben das Thema Üben. Wir freuen uns sehr, dass wir hier gemeinsam mit dir darüber sprechen dürfen. Du als ja schon fast Profi im Üben mit deinem Podcast.
Du wirst ganz rot.
Genau, aber wir müssen natürlich noch erwähnen, unser Podcast-Team besteht nicht nur aus Mattes und mir, sondern noch aus zwei weiteren, nämlich Martina und Jakob. Und wir wechseln uns jeden Monat mit den Podcasts ab. Es sind immer unterschiedliche Kombinationen, die gemeinsam den Podcast machen dürfen, und eben eine vierköpfige Redaktion, die dahinter steckt.
Genau. Was bei uns, also bei uns geht es nicht immer ums Üben, so wie bei dir, sondern um ganz allgemein verschiedene Themen aus der ganzen großen Welt der Musik. Das kann Kulturpolitik sein, das kann aber wie jetzt halt eben was auch wie Üben sein oder wie KI im Kreativen oder so ein kritischer Blick auf die KI. Und was sich bei uns aber meistens durchzieht, dass wir nicht wie du Gäste live vor Ort haben, sondern bei unserer Recherche Audiomaterial sozusagen einsammeln und das mit in die Folge holen und das diskutieren. Und da sind wir ja, so wie wir auch ganz dankbar sind, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen, auch ganz dankbar, dass du für diese Folge zumindest das übernommen hast, weil wir auch in dieser Folge jetzt in diesem Fall dann drei ExpertInnen befragt haben zu dem Thema der heutigen Folge.
Diskussion ist auch schon gleich das richtige Stichwort an der Stelle, denn wir haben im anderen Teil der Folge schon über das Thema Sport und die Wichtigkeit von Sport für uns als Musiker und Musikerinnen gesprochen und uns dem Thema mentalem Üben und mentalem Training genähert und uns versucht anzuschauen, welche Learnings wir da aus dem Sport für unser Üben ziehen können. In der Folge, die ihr jetzt hört, soll es vor allem um Übestruktur, Trainingspläne gehen und auch was Übevermittlung im Sport und Musik gemeinsam haben. Und ich glaube, die erste Frage, die einem sofort da so ein bisschen in den Kopf kommt, ist mir gewesen, was denn eigentlich gutes Üben ausmacht. Mattes, was macht denn für dich gutes Üben aus?
Ja, da hast du direkt den Brecher rausgeholt zu Anfang. Ja, für mich persönlich würde ich sagen, gutes Üben ist zielgerichtet. Also man muss irgendwie einen Plan haben, warum man das gerade macht. Und man sollte bei allem, was man da tut, auch wissen, warum man das tut oder inwieweit das für das Ziel denn zuträglich ist. Dann ist sozusagen, würde ich sagen, gutes Üben erreicht. Dazu gehören dann teilweise natürlich, dass man verschiedene Methoden mitnimmt, dass es nicht langweilig wird, dass man schön viel Abwechslung dabei hat. Und das langfristig das so Ziel im Blick hat und auch sich immer wieder hinterfragt und neue Sachen ausprobiert, wie man dieses Ziel erreichen kann. Das haben wir in der anderen Folge, werden wir darüber sprechen mit dem mentalen Üben als Beispiel und die Konzertvorbereitung. Und da gehören aber auch ganz andere Sachen dazu, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt über Struktur sprechen, dass man eben einen langfristigen Plan hat. Weil eine Geschichte, die beim Üben, glaube ich, generell gerne passiert ist, dass man einfach versucht, möglichst schnell ein möglichst gutes Ergebnis zu haben. Das kennen, glaube ich, alle, die üben, dass man einfach so lange übt, bis es klappt, weil man möchte, dass es möglichst schnell klappt, dass man sagen kann, ah ja, jetzt kann ich's. Und dann ist man glücklich. Das führt aber nicht immer dazu, dass man auch langfristig wirklich ein gutes Ergebnis geübt hat in dieser Session.
Ich glaube, da hat mir Tanja Becker-Wende auch eine ganz, ganz interessante Sache erzählt. Sie ist Violinprofessorin an der HFMT in Hamburg und meinte, dass sie beim Beginn ihrer Übesessions immer versucht, eine persönliche Verbindung zu ihrem Instrument herzustellen. Also im Prinzip sagt sie, Körper und Instrument müssen eins werden und sie versucht am Beginn ihres Übeprozesses immer den Körper zu aktivieren mit verschiedenen Übungen. Zum Beispiel, indem sie ganz lange Töne spielt und eben schaut, okay, wie habe ich gerade irgendwie wie sieht meine Befindlichkeit an diesem Tag aus? Wie kann ich das auf meine Töne übertragen? Und davon ausgehend dann versucht, diese Töne immer weiter aufzubauen, um in ihre Überroutine reinzukommen. Und ich fand das total spannend, weil das nicht dieses, okay, ich muss jetzt direkt abliefern in meinem Violinkonzert, was ich in 3 Tagen bei dem und dem Konzert spiele, sondern ich versuche mir wirklich Zeit zu nehmen, Bewusstsein zu schaffen für mein Instrument, für das, was ich gerade tue und wirklich mit dem, ja, eigentlich mit der einfachsten Übung zu starten, einfach Töne hervorzubringen, die nicht in einer bestimmten Geschwindigkeit, nicht in einer bestimmten Beweglichkeit des Körpers stattfinden müssen, sondern einfach nur ganz lange gespielt werden müssen, bis ich dafür ein Gefühl entwickelt habe, bevor ich dann an weitere Übungen rangehe.
Ich finde das fast wunderbar eigentlich zusammen, was Mathis vorher meinte, wenn man das so ein bisschen unter Ziel, also dass man erstmal ein Ziel hat, das Wissen um gute Methoden und dann aber das Wichtigste für uns Musiker ist ja eigentlich Klang am Ende. Also wir wollen ja alle möglichst gut klingen und wenn wir wirklich dann die einfachste Übung, wirklich einen langen Ton schön aushalten, das ist, glaube ich, da echt ein cooler Start. Ich finde es spannend tatsächlich auch da zu gucken, wie das im Sport ist. Also wir haben natürlich schon gesagt, natürlich aktivieren Körper und sowas, damit muss es beim Üben losgehen. Ich durfte Kim Bui im Vorfeld interviewen, sie ist Turnerin und ich finde, man hat sehr schön gemerkt in dem Gespräch, wie verschieden die jeweiligen Herausforderungen in den einzelnen Sportarten für die Musiker sind. Sie hat es auch sehr schön mit anderen Sportarten gleich selber verglichen. Und das fand ich eigentlich fast schon erstaunlich, weil man natürlich dem Sportler erstmal unterstellt, dass er sehr, sehr differenziert und sehr ökonomisch einfach übt. Und sie hat mir mitgeteilt im Interview, dass ihr Üben eigentlich durchgehend dadurch bestand, ein Überpotenzial, hat sie das genannt, zu schaffen. Also wesentlich mehr im Training zu machen, als im Wettkampf eigentlich nötig ist.
Was wir aber tatsächlich versuchen im Training, ist ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Philosophie oder eine Einstellungssache, ein gewisses Überpotenzial zu schaffen, sodass man im Wettkampf 100% geben kann, wenn der Druck des Außen noch dazukommt im Training. Da spreche ich jetzt besonders für mich. Wie gesagt, ich habe eine Trainingskollegin, die macht das, die handhabt das irgendwie ein bisschen anders. Aber für mich war es immer wichtig, dass ich ganz viel geübt habe, dass ich das im Training auch kann. Ist mir einfach bewusst, dass ich, wenn ich dann in so eine Drucksituation komme, im Wettkampf eben, dass ich das dann auch abrufen kann.
Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen eigentlich auch fast den allergrößten Unterschied zwischen den beiden Disziplinen, dass wir Musikerinnen und Musikern ja unglaublich selbstbestimmt beim Üben sind und da alle Freiheiten haben und ein Sportler immer angewiesen ist auf den richtigen Trainingsplan vom richtigen Trainer und da eigentlich ganz wenig Mitspracherecht hat. Und wenn es da heißt, naja, okay, ihr macht die Übung jetzt, weiß ich nicht, 5-mal stehen, hat sie immer in einem Beispiel gepackt, also 5-mal irgendwie so ein Salto stehen, dann machst du es halt, bis du dann 5-mal gestanden hast einfach.
Ich finde es aber auch total interessant, wenn sie sagt, ja, also ich mache mehr im Training, um dann beim Wettkampf oder so alles wirklich so abzurufen, wie ich das gerne möchte. Weil theoretisch kann man das ja genau auch andersrum sehen. Also von wegen, ja, ich versuche im Training nicht ganz ans Limit zu gehen, um in der Weltcup-Situation, beziehungsweise auf die Musik bezogen, in der Konzertsituation diesen letzten ja, Adrenalinkick, den ich da habe, zu nutzen, um dann wirklich die 100% rauszuholen. Also finde ich total interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass man unter Drucksituationen auch Dinge schafft, die man im Training oder beim Üben gar nicht so schaffen kann.
Ich weiß gar nicht, also aus meiner Perspektive, ob der Unterschied wirklich so groß ist, jetzt wo ich sie gehört habe quasi, weil was ich am Anfang dachte, dass sie das meint, dass sie quasi sich komplett verausgabt und zwar über ihre Grenzen geht, was die Verausgabung angeht, was die Intensität des Trainings angeht, also so ein nicht ein Überpotenzial, sondern ein Übertraining, so habe ich es erst erwartet jetzt, was ich sozusagen sehr krass gefunden hätte, weil ich glaube, dieses Überpotenzial ist auch in der Musik gar nicht so abwegig. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch Typsache, so wie Valeska das gesagt hat, aber ich kenne das auch sehr gut, dass man sagt, ich möchte vor dem Auftritt so gut vorbereitet sein, dass ich sehr, so wie das sie eigentlich sagt, dass wenn ich weiß, da kommen Sachen dazu, da passieren Sachen, das wird nicht alles ideal laufen, dass es dann immer noch gut genug ist. Was ich nur insofern komisch fand oder verwunderlich, dass ich beim Sport dachte oder bei solchen anstrengenden Sachen wie Touren, dass das körperlich einfach schwierig ist oder einfach nicht geht.
Ja.
Hätte ich auch gedacht.
Am Ende hat sie auch was Ähnliches gesagt, dass es so ein bisschen um so ein altersgerechtes Üben, Trainieren geht. Und das machen wir in der Musik ja auf eine Art und Weise auch. Ich weiß nicht, ich glaube, so Blattlesen ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Irgendwann hat man so viel Routine, dass man wahrscheinlich nicht mehr so krass proaktiv Blattlesen übt. Da einfach so ein bisschen auf seine Erfahrung vertrauen kann, dass man irgendwie schon einfach viel Sicherheit in allen möglichen Sachen hat und ganz viele Kombinationen an Noten und sowas schon gesehen hat und das nicht mehr so viel macht. Und das hat sie mir auch im Interview berichtet, dass sie, weil sie halt bis ins, in Anführungszeichen, sehr hohe Alter, ich glaube, sie war Anfang 30 irgendwie sowas, als sie ihre Karriere beendet hat, aber für eine Turnerin natürlich extrem alt, dass sie da versucht hat, sehr altersgerecht zu üben und da zum ersten Mal dann auch bewusst versucht hat, Einfluss zu nehmen auf den Trainingsplan und sich da verschiedene Agreements hat herausgehandelt, um da möglichst effizient weiter auch arbeiten zu können.
Ja, natürlich, aber das sage ich auch. Also in den letzten Jahren, so war es bei mir auch, dass ich dann zum Beispiel auch gesagt hatte, dass ich vor dem Wettkampf keine Bachenübungen mehr mache. Weil es gab die Ansage, ein Tag vor einem Wettkampf wird nochmal eine Bachenübung, ist nochmal Pflicht. Da habe ich gesagt, nein. Und dieses Agreement habe ich mir dann auch erarbeitet, weil es auch dann funktioniert hat. Aber ganz oft ist halt diese Denke einfach drin, dass man das nicht so macht. Und wenn du das aber gewohnt bist, jeden Tag deine Übungen zu machen, das ist immer wieder bei dem Training, wenn man nicht anders gewohnt ist, dann ist es jetzt egal, ob du einen Tag vom Wettkampf noch eine Übung machst oder nicht, weil wenn du jeden Tag Übungen machst und du das kannst, dann ist es halt einfach nochmal ein Tag Training und am nächsten Tag hebst du halt die Hand. Aber es ist halt so, naja, wenn man halt so jung ist im Turn, ich meine, du fährst, wenn du zu den Junioren-Europameisterschaften fährst, bist du 14. Also und davor hast du halt, natürlich bist du schon sehr in der Abhängigkeit zu deinem Trainer, weil natürlich weißt du nicht als 14-Jähriger, Jährige, wie sowas funktioniert. Also weißt du, das ist so, man wird damit groß. Und dann brauchst du es und dann bist du halt in dieser Abhängigkeit auch ein bisschen gefangen manchmal.
Das ist ja mega krass. Also für mich jetzt persönlich, weil ich habe keinen Leistungssport zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben gemacht. Ich habe Sport gemacht, ich wurde auch trainiert, Mannschaftssport und solche Sachen. Aber das war immer so popelig, da über solche Sachen wie Trainingsplan oder irgendwie, so, da brauchen wir gar nicht von Anfang. Und ich hätte auch ehrlich gesagt das nicht gedacht, dass jemand sagt, der ja so erfolgreich ist, sie hat ja mehrere Europameisterschaften gewonnen und Olympiateilnahme. Und ich wäre fest davon ausgegangen, dass das Training in Absprache mit dem Trainer natürlich konzipiert wird, aber nicht, dass man am Ende seiner Karriere so weit ist, am Ende, das muss man sich mal klar machen, zu sagen, jetzt habe ich das Standing und das Wissen auch, dass ich mir eine gewisse Autonomie erarbeiten kann und bis dahin bin ich einfach komplett abhängig von dem, was der Trainer, die Trainerin, das Trainingsteam für mich plant. Das ist ja super krass.
Ist ja auch komplett anders als in der Musik, gell? Also in der Musik haben wir...
Total anders.
Haben wir ja überhaupt keine oder wirklich selten Kontrolle vom Lehrer, wie man übt. Klar, es gibt manche Lehrer, die da irgendwie einem dann vielleicht gerade als Anfängerschüler irgendwie was aufschreiben von wegen, ja, hey, übt das und das und das hintereinander und dann kann man da irgendwie ankreuzen, Montag, Dienstag habe ich das geübt. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem Profisport. Also ich habe das selten erlebt, dass sich Lehrer in der Musik wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, so sieht eine perfekte Übelroutine aus und du musst das so und so üben, damit du in 5 Wochen das Konzert spielen kannst.
Aber geil wäre es ja, wenn es sowas geben würde. Ne? Wir kamen ja von diesem Strukturthema vorhin so ein bisschen her und du hast gerade so schön, Mathis, gesagt, das Wissen mit der Erfahrung, was man hat, das zu sagen, okay, ich weiß, mein Körper schafft das vielleicht nicht mehr, ich muss mir dieses Agreement aushandeln, in dem Wissen halt so. Ich glaube, das Wissen um gutes Üben und was gutes Üben auszeichnet und wie man das für sich selber herstellen kann, ist auf jeden Fall ein Skill, der ja auch bei Musikern und Musikern durch ganz viel Erfahrung kommt, durch ganz viel Ausprobieren von Sachen, die dann entweder funktionieren oder nicht funktionieren. Aber wie cool wäre es, wenn es quasi eine Art Kurs an Hochschulen gibt oder sogar im Musikschulunterricht eine Art Trainingsplan in abgespeckter Form, den man sich vielleicht so ein bisschen selber baukastenmäßig zusammensetzen kann, um möglichst effizient, wir hatten vorher zielgerichtet und auch das Wissen um gute Methoden als Stichpunkte so ein bisschen hervorgehoben, um das einfach zu haben. Das wäre super einfach, ne?
Auf jeden Fall. Das ist auch ganz spannend. Also ich habe meinen Gesprächspartner, mein Experte, das war Hauke Sievertsen von der Musikhochschule Hannover, der quasi diese Lücke da schließt oder schließen soll. Der koordiniert und evaluiert er das Bewegungsangebot der Hochschule und ist für die Physio- und Psychoprophylaxe zuständig, wobei er findet, das Wort Prophylaxe ist eigentlich total blöd, weil es immer sowas mit, das immer von so einem Schaden ausgeht, den man abzuwenden hat, und er versteht seine Arbeit vielmehr so, dass er Potenziale schafft oder das Optimum oder hilft, zum Optimum zu kommen und nicht vor Schaden bewahrt. Aber genau, was ich sagen will, er ist quasi, das ist genau seine Aufgabe, eben diese Lücken, von denen man jetzt festgestellt hat, dass die teilweise auch tatsächlich entstehen, dass Leute es schaffen an die Musikhochschule und aber nie wirklich reflektiert das Üben gelernt haben, bewusst, dass sie halt selbstständig das machen können. Vielleicht haben sie gut geübt, weil sie eine enge Führung in der Musikschule oder am Konservatorium oder Privatunterricht, Jungstudium, wie auch immer gehabt haben. Aber das bewusst selbstständig durchzuziehen, was ja von einem erwartet wird, das ist ja das, was Valeska meinte, das ist ja überhaupt nicht so wie im Turnen, dass da, oder in anderen Sportarten vielleicht auch, dass da so ein krasses Training ist und dann, wenn der Trainer das sagt, dann muss das gemacht werden. Sondern es ist ja eher so, dass du deinen Unterricht hast und es wird ein Ziel gesetzt für nächste Woche, wenn es gut läuft. Und wie du das dann erreichst, musst du selbst wissen oder fragst mal nach, aber dass es weit davon entfernt, dass man ja Tag für Tag das Ganze so vorgekaut kriegt. Das hat auch durchaus seine Nachteile. Ich habe mit Hauke, wenn ich da kurz einfach jetzt nochmal das Wort behalten darf, da auch drüber gesprochen und auch über Trainingspläne und so weiter, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das so krass ist.
Ein weiterer Unterschied im Training, im Sport und das Üben beim Musizieren ist, dass beim Sport das Training ganz stark an Trainingsplänen festgelegt ist. Also es werden Trainingspläne erarbeitet und diese geben dann eben vor, was in welcher Intensität wann trainiert wird. Und das ist natürlich etwas, was jetzt nicht in der Musik so vorkommt. Also die wenigsten ProfessorInnen geben einen haargenauen Übeplan vor, wie das Üben in der nächsten Woche auszusehen hat. Und diese Trainingspläne führen natürlich letztendlich auch dazu, dass man ein Stück Eigenverantwortung nicht hat. Also wenn einem jemand einem Plan vorliegt und man arbeitet den quasi mehr oder weniger ab, dann ist man weniger in der Eigenverantwortung.
Er hat jetzt ja gerade gesagt, dass das keine ProfessorInnen machen, dass es nicht dazugehört, irgendwie so Übelpläne zu schreiben. Das hat er jetzt nicht als Vorwurf oder sowas gemeint. Er hat an der anderen Stelle, die ich jetzt aber nicht als O-Ton dabei habe, hat er auch gesagt, dass sich das auch einfach sehr schlecht übertragen lässt. Also das Üben so eine komplexe Sache ist, dass es sehr schwierig ist, von jemand anderem einen Übelplan zu entwickeln, der wirklich dann eine Woche Gültigkeit hat und die man eins zu eins so umsetzen muss. Dass diese Eigenverantwortlichkeit dann aber bei den MusikerInnen liegt, da hat er auch noch was dazu gesagt, dass das auch nicht unbedingt ideal ist.
Wenn wir eben eine hohe Eigenverantwortlichkeit haben, weil wir eben nicht vorgegebene Trainingspläne abarbeiten, dass wir dann dadurch auch viel mehr daran interessiert sind, schnell irgendwelche Verbesserungen wahrnehmen zu wollen und dass wir dann vielleicht weniger geneigt sind zu warten und zu gucken, ja, wie wenn ich das jetzt heute übe, wie wird es denn morgen laufen, wie könnte es denn übermorgen laufen?
Ich glaube halt auch, dass in der Musik das total helfen könnte, wenn man zumindest so einen groben Plan hätte, an dem man sich irgendwie orientieren kann in der Woche. Also klar, stimmt schon, dass das die Individualität fördert, wenn man keinen konkreten Trainingsplan hat, an dem man sich, rumhangelt in der Woche. Aber natürlich solche Dinge wie richtige Pausen an den richtigen Stellen machen, vielleicht auch so Sporteinheit, wie wir das schon in der anderen Folge besprochen hatten, sind natürlich ganz wichtig. Und ich glaube, dass solche Sachen schneller untergehen können, wenn man da keinen Trainingsplan hat, an dem man sich orientiert beim Üben.
Und was Patrick ja vorhin auch meinte, also ich glaube zumindest, dass du da so ein bisschen drauf hinaus wolltest, mit dieser Frage, was das Wissen angeht, um den Training, also was man sozusagen selbst braucht, um so einen guten Übeplan auch zu gestalten, dass Hauke ja auch jetzt gerade in dem Zitat gesagt hat, dass es dazu führen kann, dass man eben einfach sehr schnell Ergebnisse haben möchte. Und das ist, glaube ich, was jetzt gar nicht unbedingt so positiv gemeint ist, sondern was eben einer längerfristigen Struktur vielleicht im Weg stehen kann. Also wenn ich jetzt bei dem Überpotenzial von Kim geblieben, wenn ich in 3 Wochen das wichtige Konzert, den wichtigen Wettkampf, Probespiel, wie auch immer habe, ist ja die Frage, wie sinnig ist es, wenn ich heute versuche, das Maximum rauszuholen, 3 Wochen vorher, und nicht, wie sinnig ist es, in 3 Wochen das Maximum rauszuholen, weil vielleicht gibt es ja Zwischenschritte, die ich noch machen muss. Und weil ich aber so darauf fixiert bin, einfach sehr schnell möglichst gute Ergebnisse zu haben, überspringe ich da was oder lasse auch was liegen, wofür halt eben so eine längerfristige Struktur wichtig ist. Und ich glaube, dass das deutlich einfacher ist, wenn jemand anders die Verantwortung dafür übernimmt, der sich hinsetzt und sagt, pass auf, du musst jetzt das machen, damit du in der Woche das können wirst, damit das der sichere Schritt ist, weil wir ja nur wissen, was wir jetzt gerade können. Und wenn man diese Erfahrung eben autodidaktisch macht, dann ist es unter Umständen vielleicht schwierig. Ja.
Aber genau das gibt es jetzt in einer neuen App, nämlich der MyGroove-App von Martin Grubinger. An dieser Stelle, das ist natürlich keine Werbung. Aber ich finde das total interessant, weil bei dieser MyGroove-App kannst du zusammen mit bekannten Artists auf deinem Instrument in einer Band spielen und dabei eben deine Skills verbessern in verschiedenen Songs und Stücken, die eben in dieser App verfügbar sind. Und das funktioniert im Prinzip so Level by Level, also im Prinzip wie so ein Trainingsplan. Du kriegst genau vorgelegt, du musst das und das jetzt üben, damit du dann diesen Song erreichst. Eigentlich total spannend, aber es wird dann natürlich auch ganz schön viel vorgegeben. Wie sieht dein Üben aus? Wie gestaltest du deinen Überalltag? Und was ich an der Stelle auch noch kritisch finde, ist, dass du pro Level Punkte sammeln kannst. Also im Prinzip übst du, um Punkte zu sammeln, schon wie in so einem Videospiel. Wo du natürlich dann auch gucken musst, okay, ist Üben wirklich so, dass du dich dafür belohnen solltest, oder ist die Belohnung eigentlich dein Ziel beim Üben?
Ja, vielleicht noch ein Wort ganz kurz zurück zu dem, Trainingsplan nutzen oder Trainingsplan nicht nutzen, oder wie die App das auch jetzt vorschlägt, dass man so eine Art Fahrplan durch Level hat. Ich glaube, die Grundvoraussetzung, damit das Üben gut funktioniert, ist ja, dass man sich im besten Fall ehrlich und einigermaßen objektiv selbst einschätzen kann. Und ich glaube, also gibt es ja so einen Fachbegriff, metakognitives Lernen heißt es. Wenn man das nicht hat und nicht in der Lage ist, sein Üben da selbst sehr differenziert einzuschätzen und wahrzunehmen, dann ist individuelles Üben aller ohne Trainingsplan üben natürlich unglaublich schwer. Von daher ist das immer auch, glaube ich, sehr abhängig davon, wie weit eine Person auf ihrem Instrument und wie viel Erfahrung sie schon auf dem Instrument hat. Wenn ich an so Musikschüler-Anfänger denke, wenn die durch so ein Level erstmal so an die Hand genommen werden und da so ein bisschen geführt werden, um erstmal so einen gewissen Erfahrungsschatz aufzubauen am Instrument, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, bevor man quasi dann sagen kann, okay, jetzt weiß ich schon ganz viel, jetzt versuche ich so ein bisschen davon abzuweichen, oder wenn man so ein Baukastensystem hat, aus verschiedenen Töpfen, die das gleiche Ziel oder die gleiche Methode bedienen, da auszuwählen einfach. Und genau, dieses Bewerten ist natürlich auf jeden Fall insofern schwierig, dass es, das ist ein typisches Ding aus dem Sport, ja, glaube ich, dass den größten Faktor Klang ja nie mit einschließen kann. Also ich weiß nicht, wie gut die App ist am Ende, aber ich weiß nicht, ob die, wahrscheinlich misst die Tonhöhen, aber ob das ein schönes G war oder ein nicht so schönes G, weiß ich nicht, ob die App das dann so kann. Das ist wirklich unglaublich schwer, sich so nach so quantitativen Sachen bewerten zu lassen, wenn so Qualität einfach keine Rolle mehr spielt irgendwann, ne?
Ja. Also, was auch eine Sache ist, die, wenn man jetzt, weil wir viel Sport und Musik vergleichen, was der Sport ja der Musik voraus hat und wo man auch aufpassen muss, wenn man jetzt anfängt zu denken, die Sportwissenschaft ist so viel weiter als die Musikwissenschaft in der Hinsicht oder die Sportpsychologie zur Musikpsychologie, dass wir müssen da alles eins zu eins übernehmen, dass eben das auch so eine Voraussetzung ist, dass Sport einfach sehr, sehr gut messbar ist und ja auch an diesen messbaren Sachen, dass das sozusagen ja das hohe Gut ist, worauf gezielt wird. Und das ist ja etwas, was die Musik eben gerade nicht hat. Und da müssen ja natürlich auch dann Methoden, die aus der Sportwissenschaft, aus der Sportpsychologie exportiert werden, scheitern. Da muss man ja immer genau hingucken an die einzelnen Sachen.
Ich glaube auf jeden Fall, dass man Übepläne nicht gleich schlecht reden muss und dass man auch dieses Punktesystem nicht schlecht reden muss. Aber ich glaube, da kommt es auf jeden Fall auf die Dosis an und vielleicht auch auf die individuelle Person. Da ist sicher jeder anders, wie er mit solchen Systemen umgeht und ob das was bringt oder ob man eher dieses individuelle Üben braucht. Ich muss jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich unterrichte seit 11 Jahren nebenberuflich immer noch so 1-2 Geigenschüler. Also es sind meistens Anfänger, also kein Profibereich, aber trotzdem finde ich das da immer ganz spannend zu beobachten, weil es denen eben auch hilft, so einen Übeplan an die Hand zu bekommen oder dass man zumindest während des Unterrichts aufschreibt, hey, daran haben wir heute geübt, also das muss irgendwie in der nächsten Woche sozusagen besser werden und meinetwegen dann auch irgendwie so Feedback gibt, okay, ich habe das diese Woche viel geübt oder nicht so viel geübt oder so, dass man dann in der nächsten Stunde das auch so ein bisschen einordnen kann, aha, wie verbessern sich diese Sachen mit der Zeit. Ja. Genauso habe ich auch, gut, das mache ich jetzt natürlich nicht bei älteren Schülern, aber bei jüngeren Schülern hilft das total, in der Stunde so Sticker am Ende zu vergeben von wegen, hey, das hast du richtig gut gemacht oder hey, du kannst irgendwie nochmal nächste Woche genauer auf den Klang achten oder sowas. Also, dass man so ein kleines Feedback gibt, ich glaube, das hilft total beim Üben.
Aber bist du ja auch wieder wie bei den Sternen aus der App vom Grübinger, wenn ich das mal kurz anmerken darf.
Genau, aber natürlich ist es im Prinzip wieder so Punktesystem sammeln, aber wie gesagt, ich sehe das trotzdem kritisch, gerade im Profibereich, weil ich mir denke, okay, man übt dann nur noch, um ein bestimmtes Level zu erreichen, um einen bestimmten Sticker zu bekommen. Und ich glaube, das muss man schon mit Vorsicht genießen. Also es gibt sicherlich Schüler, für die das super gut ist, um irgendwie einen Ansporn zwischendrin wieder zu haben und gewisse Dinge auch zu erreichen, die sie vielleicht sonst nicht erreichen würde. Aber man muss da aufpassen, dass das nicht überhand nimmt.
Also ich finde es auch ganz spannend, weil wir da jetzt diskutieren, ja, nein, ist das gut, ist das schlecht? Und ich fand es insofern auch ganz spannend, weil wir auch gesagt haben, irgendwer muss es einem ja beibringen, irgendwo muss es ja auch herkommen. Und dazu hat Hauke, der vorher auch gesagt hat, ja, das ist, diese Trainingspläne lassen sich nicht übertragen und das ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn man das jetzt übertragen würde, das müssen die Leute schon selbst machen. Aber die müssen jetzt auch irgendwo herkommen, dass er da auch was dazu gesagt hat, wo Leute das teilweise lernen.
Ich denke, dieses über längere Zeit ganz, ganz engmaschig geführt zu werden und eben ganz viel Feedback zu bekommen und zu sagen, jetzt übst du mal so und morgen sehen wir uns wieder. Das ist ja letztendlich auch eine Art und Weise, wie viele SolistInnen ausgebildet wurden in frühen Kindheitstagen, dass begleitetes Üben stattgefunden hat, wo eben diese Eigenverantwortung eben auch abgegeben wurde, wo jemand, der sehr viel Ahnung hatte, über einen langen Zeitraum die Leute mit an die Hand genommen haben und gutes Feedback gegeben haben, sozusagen betreutes Üben, was letztendlich dann aber nichts anderes war als täglichen Unterricht.
Er hat jetzt den Trainingsplan, den Übeplan auch gar nicht verteufelt. Also genau das, was du gerade gesagt hast, weil er es gar mit gerade bei Jüngeren und so weiter. Das Interessante ist, dass er da auch noch dann die Perspektive hat im sozusagen Anführungsstrichen professionellen Anfängerbereich.
Es geht ja fast schon in so eine Richtung so soziales Lernen, dass man sich wirklich zum Üben verabredet. Ich weiß nicht, habt ihr das früher gemacht im Studium, dass man wirklich sich so, ey, lass mal morgen 2 Stunden Duette spielen gehen? Gab es das bei euch früher?
Also ganz manchmal, dass man sich mit denen zusammengesetzt hat und irgendwie Sachen zusammen geübt oder sich gegenseitig quasi so ein bisschen gecoacht hat. Das haben wir, aber das absolute Ausnahme. Also für mich ist das irgendwie so ein Blechbläser-Ding. Oder das habe ich da viel beobachtet, dass zumindest das Warm-up, das tägliche oder solche Sachen, dass die sich auch öfters getroffen haben zum Üben. Standard war es auf jeden Fall nicht. Oder dass es irgendwie gefördert wurde. Und das ist auch tatsächlich selten vorgekommen.
Bei mir auch nicht, aber ich habe mir tatsächlich alleine jeden Morgen irgendwie um 5.30 Uhr war es, glaube ich, meine Geige geschnappt und da eine halbe Stunde geübt, um diese erste halbe Stunde vom Tag direkt ins Üben reinzukommen, ohne dass irgendwie Leute um mich herum stehen und was dazu sagen. Also es ist
das ist quasi das Gegenteil.
Das ist genau das Gegenteil.
Ja,
aber ich fand das total cool. Irgendwie morgens ist niemand wach. Ich bin da alleine in meinem Übezimmer, spiele um 5.30 Uhr meine ersten Tonleitern rauf und runter und habe im Prinzip eine halbe Stunde vorm Frühstück schon mal geübt, ohne dass irgendjemand was dazu sagen konnte.
Das ist auf jeden Fall Commitment. Trainingspläne gehören im Sport einfach dazu. In der Musik gibt es sie nur vereinzelt. Mit dem Wissen, welche Methoden und Übungen dich an dein gewünschtes Ziel bringen, können sie allerdings auch uns Musikerinnen und Musikern von großem Nutzen sein. Genau dabei möchte dich meine Übeplanvorlage unterstützen. Sie hilft dir beim Erstellen eines individuellen 4-Wochen Lernplans. In 6 Schritten schauen wir uns zunächst deine Stärken und deine Schwächen an, analysieren deine Ziele und die dir zur Verfügung stehende Zeit. Damit du deinen Fortschritt dokumentieren kannst, gibt es in der Vorlage auch eine Hilfestellung zur Auswertung. So weißt du nicht nur, woran du gerade üben sollst, sondern auch, wie nah du deinem Ziel schon bist. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und unter www.shop.wieübteigentlich.de.
Es ging ja auch um Übestruktur, aber es ging dann auch um das Setting, so hat er das genannt. Also nicht die Struktur im Sinne von lang auf Zeit gerechnet, sondern auf die, ja, horizontal ist jetzt beknackt, aber also auf die Struktur in dem Moment. Wie ist das Setting eben? Und da hat er genau zu diesem Punkt auch gesagt, dass da ein großer Unterschied zwischen Sport und Musik ist, der beim Sport aber aus der Natur der Sache entsteht und dass es aber auch durchaus interessant ist, sich das auch als Musikerin und Musiker anzugucken.
Ein anderer Aspekt, inwiefern sich das Training von SportlerInnen und MusikerInnen ja unterscheidet, ist, dass musikalisches Üben dann eben ja oft alleine stattfindet und im Sportbereich, ich sag mal, in der Mehrzahl eben auch in der Gruppe. Und auch das ist natürlich auch ein Faktor, der einen gewissen motivationalen Aspekt hat. Also wenn man das Gefühl hat, man wird beobachtet, das ist letztendlich auch ein psychologischer Effekt, der sogenannte Hawthorne-Effekt, dass man dann eben auch aktiver ist, dass man effektiver arbeitet. Das ist letztendlich ein Unterscheidungskriterium von Training im Sport und Üben in der Musik.
Oder wenn man jetzt das Beispiel von Patrick nimmt, auch nicht unbedingt. Es muss nicht ein Unterscheidungskriterium sein. Es scheint aber interessant zu sein, da vielleicht dran zu bleiben. Deswegen wollte ich das kurz einmal einspielen. Wir sind da an was dran.
Ich glaube, oft ist es ja so, dass in der Musik wird ja auch gemeinsam gespielt und geübt. Aber dieses erste Üben, wo man sich einem Stück nähert, ist eben meistens alleine im stillen Kämmerlein. Aber meinetwegen, ich spiele jetzt ein Violinkonzert und da ist noch ein Orchester dabei, dann muss ich das ja irgendwann auch gemeinsam üben. Dann ist es ja auch eine gemeinsame Übearbeit. Das heißt, im Prinzip haben wir beim Training dieses, wir machen direkt alles gemeinsam. Und in der Musik ist es, man macht es erst alleine, übt erst seinen eigenen Part und dann wird sozusagen in der großen gemeinschaftlichen Runde geübt. Und das war total interessant, weil da habe ich mit Tanja Becker-Bender auch drüber gesprochen und sie meinte, für sie ist es total wichtig, in diesem ersten Part, wo sie eben für sich alleine übt, das Stück wahnsinnig gut kennenzulernen. Heißt, sie lernt es meist auswendig und versucht so irgendwie ihre eigene Interpretation entwickeln zu können, um ganz standhaft in dieser Interpretation zu sein, wenn sie dann mit anderen Leuten beim Üben zusammenkommt. Und da sagt sie dann, dass sie ihre Partituren eben auf dieses gemeinschaftliche Üben genau vorbereitet, damit sie da ganz viel Freiraum auch lässt, die Interpretationen der anderen Musiker zuzulassen.
Meine Partituren sind ganz oft bunte Farbkästen, wo dann irgendwelche harmonischen Gebiete, die höher sind, gelbe Farben bekommen und tiefere vielleicht blauen oder also ich muss es mir irgendwie anschaulich machen, um mich vorzubereiten auf das, was man da erleben möchte oder erleben könnte.
Also das Üben ist sozusagen schon von vornherein auch in dieser Einzelübesession total vorstrukturiert oder wird sozusagen vorbereitet für dieses gemeinschaftliche Üben. Und ich glaube, das ist auch das, was sozusagen den Sport von der Musik ziemlich unterscheidet, weil es eben hier wirklich ist, wie kann ich das Üben für die Gruppe so vorbereiten, dass es dann ein smoothes Arbeiten ist gemeinsam. Mhm. Und beim Sport ist es wirklich, okay, wir setzen uns jetzt zusammen, wie können wir als Gruppe so trainieren, dass alle bestens vorbereitet sind.
Und das, finde ich, ist ja auch so ein Punkt, der total krass ist, weil dadurch gibt es in der Musik ja einen so einen Zustand, den gibt es im Sport nicht. Nämlich dieses also es gibt sozusagen diesen einen Zustand, den ein Stück hat oder eine Technik, die man gerade am Lernen ist, die nicht öffentlich ist. Also wo man das Gefühl hat, das muss ich noch üben, das kann ich nicht mit in die Probe nehmen, das ist nur für mich. Und für niemanden allein. Das ist noch nicht mal für den Unterricht wahrscheinlich oder seltener, weil man das Gefühl hat, ich muss das, bevor ich das im Unterricht sozusagen zeige, also und je nachdem, wie der Unterricht aufgebaut ist, kann das so sein. Und das möchte ich gar nicht sagen, dass das eine gute Sache ist. Aber dass man da das Gefühl hat, bevor ich das mache, muss ich das für mich selbst noch sortieren. Was da auch dazu führen kann, das ist, und dann kommen wir in den Punkt von Lampenfieber und so weiter, den das ja auch vielleicht fördern kann, dass es super schwierig ist, den Punkt zu erwischen, wo man sagt, jetzt ist es soweit, dass es aufführungsreif in Anführungsstrichen ist, also dass ich das anderen Leuten zeige. Es muss ja doch gar kein Konzert sein, aber wenn man quasi diesen Vorschritt auch schon hat, muss man ja auch irgendwie da rauskommen. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Sache. Also ich glaube, dass das bei Sportlerinnen und bei Sportlern naturgemäß sozusagen ein anderes Verhältnis zu der eigenen Leistung vielleicht auch erzeugt, weil man sieht die anderen, wie sie scheitern, man weiß selbst, dass man scheitert, man weiß auch, wie die darauf reagieren und dass das alles gar kein Problem ist, weil wir sind alle im selben Boot, wir lernen ja alles zusammen und in der Musik wird das so ein bisschen ausgeklammert und man kriegt das gar nicht mit von den anderen. Also wie gesagt, wenn man das halt nicht macht, wirklich vom Anfang an eine Sache in der Gruppe zu lernen.
Das macht fast so auch so eine größere Diskussion über Fehlerkultur insgesamt an Hochschulen auf. Und was da ja auch ganz stark mit reinspielt, vor allem wenn man jetzt so an den freischaffenden Musikbereich geht, dass, glaube ich, dieses Konkurrenzdenken wahrscheinlich in der Musik auch nochmal, könnte ich mir vorstellen, größer ausgeprägt ist und man auch vielleicht aus dem Grund so ein bisschen diesen Perfektionsdrang noch mehr ausbildet und wirklich da immer fehlerfrei öffentlich performen will und sich diese Version mit Fehler einfach für zu Hause aufspart. Und das ist natürlich so, Mathis, du hast es gerade schon angesprochen, schon so ein erster Schritt hin zu so einer Auftrittsangst möglicherweise, weil man natürlich immer im Hinterkopf hat, absolut keinen Fehler zu spielen und da auch nicht so lernt, damit umzugehen, wenn da mal ein Fehler passiert einfach.
Ja.
Ich würde vielleicht so. Und wir haben jetzt ganz viel über das Wissen um Üben gesprochen, aber ein Aspekt, den wir, glaube ich, in Diskussion noch so gar nicht jetzt angerissen haben, ist das Gegenteil davon, nämlich das bewusste Pausen machen. Also wie sieht's denn quasi aus, wenn nur Üben am Stück, da sind wir uns ja alle einig, das ist nicht die Lösung, sondern der Körper lernt ja erst in den Pausen. Das heißt, wie kann man da von gutem Erholungs- oder Pausenmanagement aus dem Sport lernen. Und auch da ist, glaube ich, wieder sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Sportarten das handhaben. Denn ich glaube, gerade im Turnen ist es so, dass Pausen ganz generell sehr wenig passieren und das sogar vielleicht mit so einem Mindset ähnlich wie in der Musik ist, dass Pause vielleicht sogar Rückschritt ist.
Also wir sind es gewohnt, tatsächlich so viel zu trainieren und das so zu machen, dass der Körper sich daran gewöhnt hat und dass man auch tatsächlich das so ein bisschen das in den Kopf eingeimpft gekriegt, dass jetzt Pause einen Rückschritt bedeutet. Also da muss ich schon sagen, dass das sehr stringent durchgezogen worden ist im Turnsport bei uns oder in jungen Jahren. Und ich sage auch da wieder, es hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges geändert, auch in der Einstellung der Trainer. Aber lange ist halt natürlich dieses Bild so gewesen, dass wir einfach damit groß geworden sind und dass es so ist. dass es zum Beispiel wie in der Leichtathletik eine Off-Season gibt. Das ist bei uns undenkbar gewesen. Bei uns wurde oft halt gesagt, okay, was? Eine Woche Urlaub, so nach dem Motto, danach hast du es Turnen verlernt.
Ich fand den letzten Satz gerade total cool, weil ich den tatsächlich öfter von Lehrern gehört habe, wenn ich dann mal 2 Wochen mit meinen Eltern im Urlaub war, hieß es immer, ja, nimm unbedingt deine Geige mit, weil danach wirst du nicht mehr richtig spielen können. Und ich habe das dann tatsächlich teilweise gemacht. Ich hatte die Geige dabei und habe dann im Urlaub auch geübt, damit die Finger irgendwie in diesen Bewegungsmustern drin bleiben. Aber ich glaube, dass dem Körper auch Pausen total gut tun können und das ja gerade, ja, das...
War ja ganz verwegen.
Nein, natürlich verliert man nach 2 Wochen vielleicht irgendwie schafft man es nicht mehr, diese eine schwierige Stelle in einem Stück genauso gut zu spielen wie vor den 2 Wochen, das ist ja klar. Aber der Körper braucht ja eben auch diese Regenerationsphasen.
Ja, absolut. Und der Kopf ja auch.
Ich glaube aber auch, dass diese Ruhephasen ganz unterschiedlich interpretiert werden können. Also von wegen, ich mache jetzt wirklich gar nichts mit dem Instrument oder ich übe halt mal nur die linke Hand oder mal nur die rechte Hand oder versuche mal nur diesen Finger jetzt richtig aufzusetzen und kann währenddessen meinen gesamten restlichen Körper entspannen. Also ich glaube, da gibt es sozusagen unterschiedliche Arten der Erholung für den Körper. Tanja Becker-Bender hat dazu auch was Interessantes gesagt.
Da gibt es von Franz Liszt einen wunderbaren Leitspruch, den man sich immer wieder vorsagen kann. Es geht nicht um das Üben der Technik, sondern um die Technik des Übens. Das heißt, immer wieder welche Methoden verwende ich, um mein Können, meinen Horizont in dem Moment weiterzuentwickeln. Also zu diesem Set an Werkzeugen gehört Reduzierung von Schwierigkeiten auf das, was man gerade kann, das heißt Modelle bauen, vielleicht Schwierigkeiten in linke und rechte Hand zerlegen, dass man Probleme erstmal nur auf leeren Seiten sich aneignet. Oder oft bitte ich auch Studierende mal nur mit der linken Hand was zu spielen, weil dann die Lockerheit einfach sehr viel größer ist, weil man nicht den Zeitdruck hat, alles zum rechtzeitigen Moment abzuliefern. Dann hat man schon wieder mehr Lockerheit erfahren und kann es mit diesem neu Erlebten zusammenbringen mit dem Bogen als ein Beispiel.
Dieses Franz Liszt-Zitat fasst ja eigentlich sehr schön das zusammen, was wir vorher schon besprochen haben über diese Selbsteinschätzung beim Üben und dass man lernen muss, sein Üben selbst zu evaluieren und zu bewerten, um dann quasi daran zu wachsen und auch mit Blick zurück, wir kamen ja so ein bisschen von Erholung und dem Pausenmachen. Wir hatten es vorhin in der anderen Podcast-Folge bei euch in Laut und Leise schon über das mentale Üben ganz konkret gesprochen. Und dazu gibt es tatsächlich eine Studie, dass die Kombination aus dem mechanischen, also dem handwerklichen Üben in Kombination mit mentalem Üben den Lerneffekt verlängert und dass man tatsächlich schneller und besser lernt, wenn diese Kombination vorhanden ist. Von daher, da reden wir so ein bisschen ja von 2 Arten von Pausen. Einmal diesen Mikropausen innerhalb von so einer Übesession, wenn ich übe auch nicht 10 Minuten am Stück Trompete durchgehend, sondern habe immer so da mal 30 Sekunden, wo das Mundstück weg vom Mund ist. Aber die andere Art von Pausen, ja, diese Makropausen, wo man dann sagt, so okay, ich mache vielleicht einen Sonntag frei, weil Sonntag ist Sonntag und da übe ich zum Beispiel nicht. Das sind ja verschiedene Arten von Pausen, mit denen man reden kann. Und genau bei diesen Mikropausen ist es halt schön, da diese Kombination aus mentalen Sachen und hat man doppelt profitiert. Man hat die Muskeln sich erholen lassen und ist noch den Lerneffekt verstärkt sogar.
Und da würde ich auch gerne nochmal einhaken, weil wir dann jetzt auch bei den Pausen noch gar nicht drüber gesprochen haben, über den Effekt, weil wir über die Struktur von Üben reden, wie unendlich wichtig auch Pausen sind. Weil unser Gehirn kann entweder eine Aktion machen oder eine vergangene Aktion speichern, sozusagen. Und für diesen Speicherungsprozess, Konsolidierung auch genannt, braucht man eben diese Pausen. Das meiste davon passiert im Schlaf, deswegen ist eine gute Schlafqualität quasi das A und O, wenn man viel gelernt hat. Und der Killer ist Alkohol. Das wird viele Musikerinnen und Musiker jetzt, wollen sie natürlich ungern hören. Aber dass wenn wir über Pausen reden, also jetzt nicht von wegen so eine längere Abstinenz vom Instrument oder sowas, sondern eben, dass man auch ganz klar hat, ich muss. Je mehr ich geübt habe, je mehr Raum muss ich mir und meinem Geist auch geben, das nochmal zu verinnerlichen. Und das kann nicht passieren, indem ich es nochmal wiederhole, weil die Zeit, die ich, wie gesagt, zum aktiven Benutzen verbrauche, kann ich das gar nicht konsolidieren, sondern ich muss wirklich das Gehirn, das muss Langeweile haben, damit es dann Sachen kann, ja, was, wenn ich ja nichts zu beschäftigen habe, was habe ich denn heute so gemacht, was davon brauche ich vielleicht in der nächsten Woche auch nochmal, und in diesem Prozess passiert dann das, was dann langfristig hängen bleibt. Und also diese kleinen Pausen, nicht jetzt diese längeren Pausen, von denen wir ja auch gesprochen hatten, sondern diese kleinen Pausen, die wirklich wichtige Erholung, das ist ja auch eine Sache, die im Sport einfach notwendig ist und was vielleicht auch eine Schwierigkeit ist, weil die in der Musik nicht unbedingt notwendig ist. Und ich habe mit Hauke da, wie gesagt, über diesen Unterschied ja gesprochen zwischen Sport und Musik, und er hatte auch, was die grundsätzliche Struktur angeht, auch was gesagt, was der Sport machen muss, was aber durchaus von Vorteil sein kann.
Wenn SportlerInnen trainieren, dann gehen sie zum Trainingsplatz oder zum Trainingsfeld, haben eine bestimmte Kleidung an, und das Training ist zeitlich limitiert, allein aus physischen Gründen. Und das sind alles Faktoren, die in der Musik eben weniger stark definiert sind. Das Üben kann eben auch zu Hause stattfinden. Das Üben kann theoretisch auch im Schlafanzug stattfinden. Und es ist bei einigen Instrumentengruppen eben natürlich limitiert, aber mit erst nach einer sehr hohen Stundenanzahl. Bei Blechbläsern ist es vielleicht dann eben anders, aber trotzdem gibt es diese Limitation auch weniger. Das heißt, wir haben einen Rahmen, der dieses Training eben vorgibt, und das sehe ich eben schon als Vorteil, dann sozusagen auch als Anreiz, als emotionalen Faktor eben auch, das Training, was man da hat, eben auch optimal zu nutzen, jede Minute des Trainings eben auch gut zu gestalten. Und das beinhaltet dann, dass man sich auch auf ein Training vorbereitet. Also dass es quasi auch eine gewisse Art von mentaler Arbeit schon vor einem Training gibt, um dann eben diese Minuten, die man im Training hat, gut zu nutzen.
Das macht eigentlich schön den Kreis zum Anfang so ein bisschen zu, als Mathis, du gesagt hast, dass zu einem guten Üben ja immer auch ein Ziel gehört. Das heißt, ich muss mir ja vorher im Klaren sein, mit welcher Absicht gehe ich denn das Üben? Also ne, warum gehe ich denn heute ans Instrument, und was will ich denn in den nächsten 2 Stunden, wenn ich da Zeit habe, auch erreichen? Also das ist ja eigentlich ein sehr schöner, sehr schöner Turning Point da.
Ja.
Ich glaube, man sieht tatsächlich an diesen ganz vielen kleinen Beispielen, wie sehr verzahnt Sport und Musik sein können, wenn da die entsprechenden Überträge mit Vorsicht gemacht werden und man da, glaube ich, nicht so einfach blind kopiert, sondern wirklich schaut, wie können Musikerinnen und Musiker da die bestmögliche Methoden aus dem Sport nutzen und weiterentwickeln. Wir haben ja schon, glaube ich, ganz viele Methoden angerissen, aber auch, glaube ich, noch ein paar Felder noch so ein bisschen im Dunkeln gelassen, wo es wahrscheinlich dann auch sich nochmal drüber zu lohnen würde, zu diskutieren. Aber ich glaube, man sieht auf jeden Fall, wie doch Profimusik und Profisport zusammenhängen und wie ähnlich auch, glaube ich, dann manchmal Anforderungen sind, wenngleich natürlich das auf vielen Ebenen doch nicht vergleichbar ist. Aber ich glaube, da kann man ganz viel lernen, und ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall, mehr Angebote von sowas wahrzunehmen. Ich glaube, da kann man vielleicht am Ende der Folge nochmal auf ein paar Stellen verweisen, die dazu mehr forschen, mehr Sachen anbieten, damit sich da Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende noch ein paar mehr Infos rausnehmen können, wenn sie das wollen. So ist es. Wenn du mehr über das Thema Sport und Musik wissen möchtest, dann findest du in den Shownotes einen Link zu meinem Blog www.what-is-practice.de. Dort habe ich dir alle Links und Tipps zu unserem Gespräch nochmal zusammengefasst. Zusätzlich habe ich in der letzten Zeit viele interessante Sportpodcasts und Dokumentationen gefunden, die nochmals Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden Profidisziplinen aufgreifen. Viel Spaß beim Stöbern! Es hat auf jeden Fall ganz großen Spaß gemacht, mit euch beiden, Valeska und Mathis, hier zu diskutieren und sich dem Thema Sport und Musik auf doch eine sehr praxisnahe Art und Weise zu nähern. Und auf jeden Fall lohnt sich an dieser Stelle jetzt, den anderen Teil unseres Gesprächs im Podcast Laut und Leise, der Podcast der NMZ, sich anzuhören. Da haben wir über generell das Thema Sport und die Wichtigkeit von Sport als Musikerin und Musiker gesprochen. Und wir sind noch tiefer, als wir das in diesem Teil der Folge gemacht haben, in das Thema mentales Üben und mentales Training eingestiegen. Also da auf jeden Fall reinhören jetzt. Und Valeska und Mathis, euch ganz herzlichen Dank für das coole Gespräch.
Ja, gleichfalls. Vielen herzlichen Dank für die Gastfreundschaft.
Vielen, vielen Dank.
Das nächste Mal habe ich noch ein paar Getränke hier, die ich dann reichen kann.
Yeah! Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Ist was, Doc? Ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.